sein Kreuz tragen. Dazu will ich heute mit dieser Predigt einladen. Sein Kreuz tragen. Na denn, herzlich willkommen. Es geht nicht um das, dass wir das von Jesus tragen sollen. Es geht darum, jeder seins. Also wir haben auf der ersten Bank oder ersten Reihe noch ein paar Plätze frei. Sein Kreuz tragen. Bitte. Bisschen komisch klingt es schon, ne? Was das wird. Und das ist genau der Grund, warum ich gedacht habe, ja, ich würde das gerne ein bisschen besser wissen oder genauer wissen. Sein Kreuz tragen. Wie sieht denn das aus? Also, so wahrscheinlich nicht, dass ich mir ein Schmuckstück umhänge. Aber damit will ich auf unseren Predigttext hinweisen. Lukas 9 steht übrigens ähnlich auch in den anderen synoptischen Evangelien. Diese Einladung, sich zu verleugnen, sein Kreuz zu tragen und ihm nachzufolgen. Ja, schlechte Außenwerbung, aber so ganz hurra schreien wir hier wohl auch nicht. Das sind die Punkte, wo es uns doch ein bisschen unangenehm wird, wo ich denke, was kommt denn jetzt so hier auf mich zu? Ja, und gleichzeitig ist es schön, wenn wir Vorbilder an dieser Stelle auch vor Augen haben. Die christliche Zeitschrift IDEA, die stellt einmal im Jahr Christen des Jahres vor. Da werden dann Menschen aus der Wirtschaft, aus der Politik, aus der Kultur, aus der Bildung vorgestellt, die irgendwas Besonderes in diesem Jahr gemacht haben. Und ich stelle mir vor, wir würden das jetzt hier mal in unserer Gemeinde machen, Christen des Jahres vorstellen. Keine Angst, ich mache das nicht. Ich mache das jetzt nicht. Es fallen keine Namen. Auch das wäre peinlich wahrscheinlich, auf verschiedene Weise. Nicht nur für die, die nicht genannt werden, sondern möglicherweise auch für die, die genannt werden. Denn es hängt ein ganzes Paket Verantwortung und Last mit dran, Vorbild zu sein. Denn dann geht es nicht mehr nur darum, dass ich das gut lebe, mein Christsein, sondern dann geht es auch darum, dass ich in Verantwortung für die, die auf mich schauen, das gut hinkriege. Und die Last wird schwerer. Und von der Gefahr des Scheiterns mal ganz zu schweigen. Ich selber habe es als Teenie erlebt, dass eine Person, die entscheidend dazu beigetragen hat, dass ich zum Glauben kam, gesagt hat, ich glaube nicht mehr. Wir alle haben es mehr oder weniger im letzten Sommer miterlebt, als ein, jetzt kommt das nächste Bild, Joshua Harris gesagt hat, nach allen Maßstäben, die ich an die Definition eines Christen lege, bin ich kein Christ mehr. Und er hat mit seinen Büchern, zum Beispiel wie diesem, Ungeküsst und doch kein Frosch, eine ganze Generation, vielleicht sogar mehrere Generationen junger Leute geprägt. Und jetzt steht er da und sagt, ich bin kein Christ mehr. Da gab es einen Aufschrei. Nicht nur, dass einer, der für viele ein Vorbild war, gestürzt, gestolpert, ich weiß nicht, wie wir es nennen, gescheitert ist, sondern es gab noch einen zweiten Aufschrei. Nämlich, wenn der schon nicht mehr glaubt, dann soll der doch bitte leise von der Bühne abtreten und nicht noch womöglich andere Leute mitziehen. Dann soll der doch leise seinen Glauben sterben lassen. Auch solche Stimmen gab es. Und wenig später noch ein Krönchen drauf. Marty Sampson aus der Lobpreisszene von Hillsong. Er ist bekannt mit Liedern I Surrender oder Forever. Wir singen auch gerne seine Lieder. Wenig später steht er da und meldet, über ein Internetportal, dass er auf seinen Glauben verzichtet, dass er es nicht mehr glauben kann. Er nimmt es nachher ein bisschen zurück, er sagt, der Glaube ist brüchig geworden, aber weniger schlimm. Was ist passiert? Er sagt von sich, viele Prediger von Hillsong stehen nicht zu dem, was sie predigen. Und die vielen Wunder, von denen hier die Rede ist in Hillsong, nein, es sind nur ganz wenige. Und ich kann das einfach nicht mehr glauben und ich kann da einfach nicht mehr mitmachen. Und es sind zu wenige Prediger, die ehrlich darüber reden. Beide Männer, Joshua Harris und Marty Sampson, haben einen hohen Maßstab an ihr Leben. Begründet auf die Bibel. Beide Männer sind daran gescheitert. Und sie haben ihren Glauben aufgegeben. Ich frage mich, ist dieser Maßstab, dieser Anspruch, den die haben, etwas Besonderes oder ist es eher das Normale? Ist es normal? Ist es nicht geradezu ein Kennzeichen, ja auch von uns Baptisten, dass wir sagen, ja, wir haben eine hohe Messlatte, aber genau das gibt die Bibel vor. Und wir sind stolz darauf, als Baptisten wissen wir, wie christliches Leben auszusehen hat, nämlich so und so und so. Ja, wir sind nicht so liberal wie unsere Nachbarn. Messlatte, rechter Glaube. Geht es nun darum, den Superhelden zu finden? Schauen wir uns den Bibeltext an, von dem ich hoffe, dass er uns weiterhilft. Lukas 9, 23 bis 26. Nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt und unheilbar Schaden nimmt? Denn wer nicht zu mir und meinen Worten steht, zu dem wird auch der Menschensohn nicht stehen, wenn er in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit seines Vaters und der heiligen Engel kommt. Ich habe den Text aus Lukas gewählt, obwohl in Matthäus und Markus er ganz ähnlich steht, aus einem ganz einfachen Grund, nämlich, ich weise nur jetzt noch mal darauf hin, wo wir ihn auch so schön vor uns haben, Jesus wandte sich an alle. Dieses Alle hat mich sehr beschäftigt. Es geht also nicht um eine Elite-Stoßmannschaft von Christen, wenn es heißt, sich verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, ihm nachfolgen, sondern es geht um alle. Spannend. Manch einer verbindet das christliche Ideal der Leidensbereitschaft mit dem nächsten Bild. Es geht um eine Bereitschaft zu leiden. Hier habe ich ein Heiligenbild. Vielleicht könnte man auch sagen, eine Märtyrerin. Warum ich die gerade ausgesucht habe, diese Frau Edith Stein, ist was ganz Einfaches. Es gibt wenige Monate, die wir an der gleichen Schule unterrichtet haben, nur zu ganz verschiedenen Zeiten. Edith Stein, deutsche Frau, Christin, von der Herkunft Jüdin, hat eine Zeit lang in Erfurt im Ursulinenkloster, das ist gleich am Anger, also wenn ihr wieder mal dort einkaufen geht oder so, könnt ihr dort mal vorbeischauen. Das Ursulinenkloster war eine Zeit ihrer Heimat, sie hat versucht dort Zuflucht zu finden, Schutz zu finden, auch vor der Verfolgung durch die Nazis. Es hat leider nur einige Zeit geklappt. Dann wurde sie auch deportiert. Aber nicht deswegen will ich sie jetzt zitieren, sondern mit welcher Bewusstheit sie in dieses Leiden reingegangen ist. Sie sagte, Christi Kreuz tragen helfen, das gibt eine starke und reine Freudigkeit. Und die es dürfen und können, die Bauleute an Gottes Reich, sind die echtesten Gotteskinder. Worte von ihr, sie hat mit ihrem Leben unterschrieben. Im Zusammenhang mit dem Predigttext geht es bei Jesus um die Leidensankündigung. Und wenn unser Text im Zusammenhang mit der Leidensankündigung steht, dann geht es darum, Jesus wird am Kreuz sterben. Und wer ihm nachfolgen will, wird leiden. Es geht um die Bereitschaft zum Martyrium für den Glauben. Leid und Verfolgung, Spott und Verachtung um Christi willen gehört zum Leben eines Christen. Dies wurde die Erfahrung der ersten Christen. Dies ist gegenwärtig die Erfahrung vieler Christen, dass wir hier anders leben. Das ist ein Geschenk, aber kein Verdienst. Es ist also das Normale. Noah hat eine interaktive Karte vorbereitet zum Weltverfolgungsindex der Christen. Also in welchen Ländern die Christen am meisten verfolgt werden. Und bevor ich in meiner Predigt weitergehe und auch zu dem Alle schaue und zu dem, was dieser Text für uns hier in einem Land zu sagen hat, wo die Verfolgung nicht vorne ansteht, möchte ich mit euch dorthin schauen. Weil ich denke, wir tun sonst diesen Menschen Unrecht. Und es ist ja auch so, dass in unserer Gemeinde einige Flüchtlinge versuchen, neue Heimat zu finden, die aus solchen Ländern gekommen sind, die hier orange oder dunkelrot eingetragen sind und gesagt haben, ich kann das nicht mehr tragen in diesem Land und versucht haben, woanders hinzukommen. Es ist jetzt eine Frage an euch, die ihr hier seid und vielleicht neue Heimat gefunden habt. Wenn ihr die Offenheit habt, dann könnten wir heute für euch hier jetzt beten, für euch und auch für euer Herkunftsland. Das ist eine Frage, wenn ihr sagt, ja, wir wollen das und ihr seid auch so mutig, dann steht auf, zeigt euch, könnt aber gerne am Platz bleiben. Weiß nicht, wer es machen möchte. Ansonsten schauen wir in die Karte rein. Es sind zwei Länder, wo ich genauer hinschauen will. China, erstmal ist er wieder weg. Okay, macht nichts, Noah, wir kriegen das trotzdem hin. China steht in der Rangfolge wohl an Platz 23. Das hilft dir jetzt leider nichts, sondern in der Rangfolge von den Ländern, die am meisten verfolgt, wo am meisten Christenverfolgung ist, an erster Stelle steht Nordkorea, China steht wohl an 23. Stelle. Wenn ich die Karte machen würde, ich hätte geschoben, ich hätte das wenigstens unter die ersten 10 geschoben. Es gibt aktuelle Meldungen, dass in China gibt es ja eine offizielle Kirche, die sogenannte Dreiselbstkirche. Es ist die einzige, die staatlich anerkannt und geduldet wird. Alle, die sich in anderen Verbindungen, christlichen Verbindungen zusammenfinden, stehen unter direkter Verfolgung und müssen damit rechnen, wenn ihre Versammlung auffliegt, dass sie sich im Erziehungslager, im Umerziehungslager wiederfinden. Es sind nicht so viele, die aus solchen Lagern auch wieder rauskommen. Neuerdings ist es so, dass selbst die, die also offiziell vom Staat bestellt sind, Kirche zu halten, dass die verpflichtet werden, vom Staat für Mitarbeiter und Gemeindemitglieder Schulungen zu machen, in denen neben Gott, also im günstigen Fall neben Gott, auch der kommunistische Führer besungen wird und das Bekenntnis zu ihm gesprochen wird. Im ungünstigen Fall werden Symbole, christliche Symbole, zu diesen Veranstaltungen zugehängt. Wer von den Kirchenverantwortlichen nicht bereit ist, diese Veranstaltung mitzumachen, muss das nicht, der kann in das Lager gehen, aber einen anderen Kompromiss gibt es nicht. Das heißt, de facto gibt es in China keine freie Religionsausübung. Null. Warum die noch an Platz 23 sind, weiß ich nicht. Ein anderes Land steht an siebter Stelle, das ist der Sudan. Dort hat sich gerade in die andere Richtung etwas bewegt und das ist auch gut zu wissen. Im Sudan ist es eine koptische Christin, die in eine Übergangsregierung berufen wurde. Es ist nicht nur die einzige Frau, sondern es ist auch die einzige, die bei der Vereidigung ihre Hand auf die Bibel gelegt hat. Und ich finde es ganz toll, dass wir auch das erleben dürfen. Ja, vielleicht machen wir hier einen ganz kurzen Bruch und ich bitte euch aufzustehen und dass wir kurz für diese Menschen beten. Herr im Himmel, du hast uns keinen Spaziergang hier versprochen, sondern du lädst uns ein in die Gemeinschaft mit dir, in die Gemeinschaft des Leidens, in die Gemeinschaft des Kreuztragens. Und ich danke dir, Herr, dass du unter dem Kreuz immer wieder Menschen berufst zu dir, in allen Ländern, quer durch die Welt, egal unter welchen Regierungen. Und ich preise dich, Herr, dass du dein Wort lebendig hältst und dass du immer wieder Menschen wach machst für dich und bereit machst, mit dir diesen Weg zu gehen. Und ich bitte dich für unsere Geschwister in den Ländern, die Verfolgung leiden, dass du sie stark machst in ihrem Vertrauen und dass du sie es spüren lässt, dass du sie trägst, dass du sie durchbringst und dass du ihr Retter bist und dass ihr Zeugnis, ihr Blutzeugnis, Herr, nicht vergebens ist. Darum bitte ich dich. Und ich bitte dich für die Geschwister, die in unser Land geflohen sind, um neue Heimat zu suchen. Ich bitte dich, Herr, dass du sie auch hier ein Segen sein lässt und dass du ihnen ihren Glauben stärkst und sie ermutigst, jeden Tag neu mit dir zu leben. Amen. Die Märtyrersituation ist nicht unsere Situation und ich habe schon gesagt, ich möchte mit uns dahin schauen, was es für uns heißt, dass dieses Wort wirklich an alle gerichtet ist. Manche Christen meinen, ihr Glaube stimme nicht, wenn sie nicht verfolgt werden. Dann seien sie zu angepasst an diese Welt und es gibt Leute, die können herrlich prophezieren, bis sie verfolgt werden. Aber davon will ich hier auch nicht reden. Nein, wir dürfen dankbar sein, dass in unserem Land die Verfolgung nicht Tagesordnung ist. Und ich will mit euch schauen, was es nun hat, der verleugne sich selbst und der nehme sein Kreuz auf sich. Darf ich mal kurz an die Technik zurückfragen? Total aus. Die Bildschirme vorne gehen nicht, also müssen wir alle dort gucken gehen inzwischen. Bitte? Dort kann man was sehen. Bitte? Könnte. Dann probieren wir das, dass wenigstens die anderen was sehen, auch wenn wir hier vorne nichts sehen. Okay. Weil ein bisschen hängt das doch mit den Bildern zusammen, was ich hier vorhabe zu sagen. Okay. Ist so, ich nehme es, wie es ist. Bevor wir schauen, was dieses Verleugnen und sein Kreuz tragen auf sich hat, ist es für mich immer leichter, nochmal zu gucken, was es denn nicht ist. Und was es nicht ist, ihr müsstet jetzt ein Bild sehen, eine Kreuzigungsszene. Okay, habt ihr? Gut, danke. Eine Rückmeldung ist doch was. Eine Kreuzigungsszene. Das Erschütternde, diese Kreuzigungsszene ist nicht aus einem Jesusfilm. Sie ist live. Es hat sich auf den Philippinen ein Brauch entwickelt. Dort lassen sich jährlich Zuckerfreitag 20 bis 30 Menschen foltern, auspeitschen und ans Kreuz nageln. Sie bleiben dort circa 5 Minuten in sengender Hitze. Ich frage mich, warum tun die Menschen das? Sie nehmen es einfach wortwörtlich, was da in der Bibel steht. Machen ja manche. Sie tun es, weil sie sich darin Christus näher fühlen oder weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass so ihre Gebete um Heilung Angehöriger oder geliebter Menschen mehr erhört werden. Und diesen Christen ist es wahrhaft ernst. Auch das muss man sehen und anerkennen. Diesen Christen ist es wahrhaft ernst. Und die Kirche in den Philippinen toleriert diese Tradition. Sie hat sich als einträgliches Geschäft erwiesen mit den Touristen. Also die Gaffer kommen. Und ich sage, nein, darum geht es nicht, wenn wir davon reden, jeder nehme sein Kreuz auf sich. Nein, das kann es nicht sein. Und noch ein anderes Missverständnis, was nicht gemeint ist bei der Selbstverleugnung. Wenn es heißt, jeder verleugne sich selbst, geht es nicht darum, dass wir das Wort Ich, I-C-H, nicht mehr kennen sollen oder nicht mehr benutzen wollen. Auch da gibt es reichlich Missverständnisse. Sage niemals nein. Gott will, dass wir uns um unsere Nächsten kümmern. Sei aktiv, nutze jede Gelegenheit, um die Menschen von deinem Glauben zu überzeugen. Und wenn du dich überfordert fühlst, das macht gar nichts, dann bete für mehr Kraft. Denn es steht in der Bibel, Philipper 4, Vers 13, du kannst alles schaffen, steht da, bete um mehr Kraft. Wer nach diesem Prinzip lebt, dem verspreche ich, der wird leiden. Und zwar um seines frommen Ideals willen. Aber nicht um Christi willen. Wer Selbstverleugnung interpretiert als Selbstaufgabe, als Verzicht auf verantwortliche Entscheidungen, wer es interpretiert als ein willenloses Bereitsein für die Verfügung des Herrn, der öffnet der Manipulation durch angeblich geistliche Führer Tor und Tür. Das ist geistlicher Missbrauch. Und die Leute stellen sich dafür zur Verfügung. Das ist nicht Selbstverleugnung. Ich denke nicht, dass Gott unsere Persönlichkeit zerstört. Gott macht uns auch nicht alle gleich. Aber irgendwas stimmt ja dann wohl nicht. Und jetzt müsste das Bild der Marionette kommen, aber vielleicht können wir uns das einfach so vorstellen. Eine Figur, die an den Fäden geführt wird. Also eine Figur, die hat Arme, Beine, Kopf, Bauch, alles, was man sich so vorstellt. Aber sie läuft nicht selber, sie denkt nicht selber, sie wird geführt an den Fäden. Die Fäden kommen von oben, man sieht nicht, wer eigentlich dahinter steckt. Und manche verstehen Christsein so. Sie lassen sich Schritt um Schritt von Gott führen, an Fäden ziehen. Nur keine eigene Entscheidung treffen. Es könnte ja falsch sein, kein Ich, keine Selbstverantwortung. Nein, das ist nicht Selbstverleugnung. Ich bemühe jetzt mal Thomas Schirmacher, den Vorsitzenden der Theologischen Kommission der weltweiten Evangelischen Allianz. Er hat sich mit dem Thema befasst, er hat formuliert, Selbstverleugnung bedeutet, das Vertrauen in Gott ausnahmslos an die erste Stelle zu setzen und deswegen bereit zu sein, dafür zu sterben. Selbstverleugnung bedeutet, das Vertrauen in Gott ausnahmslos an die erste Stelle zu setzen und deswegen bereit zu sein, dafür zu sterben. Im Klartext heißt das, Christen sind keine Marionetten. Christen sind Persönlichkeiten, Ebenbilder eines souveränen Gottes. Gott arbeitet nicht mit Zwang, das ist Satan. Der will an Fäden führen. Der will, dass wir nicht entscheiden. Danke.
Yeah!
Bei Gott ist es anders. Je mehr uns Gott von unserer Sünde und aus Abhängigkeit befreit, desto deutlicher kommt unsere unverwechselbare Persönlichkeit heraus. Und desto deutlicher dürfen wir sie leben, je mehr er uns freisetzt. Ein schönes Beispiel ist für mich an dieser Stelle die Entstehungsgeschichte der Bibel. Die ist nämlich etwas total Einzigartiges. Die großen Weltreligionen, die haben alle so ihr heiliges Buch. Und wenn eine Religion ganz klar machen will, dass dieses Buch von Gott ist, dann machen die das gerne so, dass sie deutlich machen, da haben die Menschen gar nichts mit zu tun gehabt. Die haben das gar nicht geschrieben. Entweder es ist direkt vom Himmel gefallen, dieses heilige Buch, oder die Menschen, die es geschrieben haben, die waren wie ein Füllrohr und das ging durch sie durch oder Gott hat ihre Hand geführt. Anders die Entstehungsgeschichte der Bibel. Und deswegen finde ich das so genial. Dort wird deutlich, wie unterschiedlich doch die Autoren ticken. Was für unterschiedliche Hintergründe die haben, was für ein Vokabular die haben. Und wir haben, können es uns leisten, 4 verschiedene Evangelien nebeneinander zu stellen. 4 verschiedene Persönlichkeiten. Genial. Und Gott wird dadurch größer und nicht kleiner. Das heißt, unsere verschiedenen Persönlichkeiten machen Gott groß. Gott hat uns zu individuellen Persönlichkeiten gemacht. Das stellt eine ganz andere Anforderung an das, was Selbstverleugnung heißt. Es heißt, stell deine Stärken, deine Größe heraus, aber vertrau auf Gott. Und wofür Gott dich und mich und uns gemacht hat, da macht es Sinn, den Erfinder zu fragen. Der hat uns ja schließlich gemacht. Und an dieser Stelle beleihe ich jetzt mal Eckhard von Hirschhausen. Er ist von Beruf Mediziner und Komiker. Er hat folgende Geschichte erzählt. Dazu brauchen wir den Pinguin. Jetzt ist er da. A penguin can never be a giraffe, so be the best penguin you can be. Ein Pinguin kann keine Giraffe sein, also sei der beste Pinguin, der du sein kannst. Nimmt ein bisschen die Pointe von weg. Ich erzähle jetzt mit Eckhard von Hirschhausen diese Geschichte. Er sagt, diese Geschichte ist mir tatsächlich passiert. Ich war als Moderator auf einem Kreuzfahrtschiff engagiert. Da denkt jeder, toll. Das dachte ich auch, bis ich auf dem Schiff war. Was das Publikum angeht, war ich auf dem falschen Dampfer. Die Gäste an Bord hatten sicher Sinn für Humor. Nur habe ich ihn in den 2 Wochen nicht gefunden. Und noch schlimmer, Seekrankheit hat keinen Respekt vor der Approbation. Kurzum, ich war auf der Kreuzfahrt kreuzunglücklich. Endlich. Nach 3 Tagen auf See, fester Boden. Ich ging in einen norwegischen Zoo. Dort sah ich einen Pinguin auf seinem Felsen stehen und hatte Mitleid. Musst du auch Smoking tragen? Wo ist eigentlich deine Taille? Hat Gott bei dir die Knie vergessen? Mein Urteil stand fest. Fehlkonstruktion. Dann sah ich durch eine Glasscheibe in das Schwimmbecken der Pinguine und da sprang mein Pinguin ins Wasser. Schwamm dicht vor meinem Gesicht. Er war in seinem Element. Ein Pinguin ist 10-mal windschnittiger als ein Porsche. Mit 1 Liter Sprit käme der umgerechnet über 2500 Kilometer weit. Bäh. Sie sind hervorragende Schwimmer, Jäger, Wassertänzer und ich dachte Fehlkonstruktion. Wir alle haben unsere Stärken und Schwächen. Viele strengen sich ewig an, ihre Macken auszubügeln. Verbessert man seine Schwächen, wird man maximal mittelmäßig. Stärkt man seine Stärken, wird man einzigartig. Immer wieder werde ich gefragt, warum ich das Krankenhaus gegen die Bühne getauscht habe. Meine Stärke und meine Macke ist Kreativität. Das heißt, Dinge immer wieder unerwartet neu zusammenfügen, das ist im Krankenhaus ungünstig. Und ich liebe es, frei zu formulieren, mit Sprache zu spielen. Das ist bei Arztbriefen und Rezepten auch ungünstig. Auf der Bühne bin ich in meinem Element. Ich habe mehr Spaß und andere mit mir. Menschen ändern sich selten komplett. Wenn du als Pinguin geboren wurdest, machen auch 7 Jahre Psychotherapie aus dir keine Giraffe. Also, nicht lange hadern, bleib ein Pinguin. Aber bleib nicht in der Steppe. Mach kleine Schritte, finde dein Wasser und dann spring und dann schwimm. Deine Stärken brauchen das richtige Umfeld, damit sie zum Tragen kommen. Und du wirst wissen, wie es ist, in deinem Element zu sein. Es lohnt sich, bei deinem Konstrukteur nachzufragen, wozu du gedacht bist. Gott hat dir Interessen, Vorlieben, auch Abneigungen gegeben. Keinem ist geholfen, wenn du deine Stärken verleugnest. Gott hat in dich investiert, damit du von Herzen und mit Freude auf genau deine Weise seine Liebe weitergeben kannst. Wo das passiert, da blüht Glaube auf. Eigene Stärken einspielen und ganz auf Gott vertrauen. So viel zur Selbstverleugnung. Persönlichkeit annehmen und auf Gott setzen. Der letzte Punkt, mein Kreuz. Das habe ich noch nicht beantwortet, ne? Was das nur ist mit dem Kreuz. Mein Kreuz, naja, da brauche ich nicht drum rumreden. Kreuz ist der Ort zum Sterben. Mein Kreuz? Mein Kreuz ist der Ort, wo mein frommes Ego stirbt. Wenn ich jetzt nochmal auf unsere beiden Superhelden vom Anfang zurückkomme, Joshua Harris, Marty Sampson. Manch Christ programmiert sein eigenes Scheitern. Die eigenen Maßstäbe ans Christsein überfordern sie. Das zeigt damit aber nicht, dass mit der Bibel oder dem christlichen Glauben was nicht stimmt, sondern dass ihre Vorstellung von Gott und Bibel eine Korrektur brauchen. Christsein heißt eben nicht, dies und jenes zu tun oder auch nicht zu tun, denn auch unter den Nichtchristen gibt es genug Gutmenschen. Aber an einer Stelle werden sie sich hoffentlich von uns unterscheiden oder wir von ihnen, nämlich am Kreuz. Und wie wir damit umgehen, mit unserem Scheitern, mit unserem Sterben. Und noch eins ist mir aufgefallen. Ich hatte ja vorhin eine Heilige ins Spiel gebracht. Meine Aufgabe war es gewesen, an der Schule zu einem Jubiläum über das Leben dieser Edith Stein zu arbeiten. Und ich dachte, naja, katholische Kinder lieben katholische Heilige, wird schon gehen. Aber ich konnte sie irgendwie nicht für diese Frau begeistern. Obwohl sie ja ganz offensichtlich wirklich Vorbild war. Ne? Aber das hat meine Schüler nicht erwärmt. Es war eine andere Stelle, wo sie auf einmal dachten, ey, die Frau ist cool. Sie haben nämlich bei der Recherche mitgekriegt, dass die in Mathe ganz schlecht war. Sympathisch, oder? Heilige, die schlecht in Mathe sind. Und von da an war das Eis gebrochen. Es sind nicht unsere Stärken, es sind unsere Schwächen, die uns die Türen öffnen. Und es ist unser frommer Zerbruch, der ans Kreuz gehört, und da gehört er hin, dass er dort seinen Platz findet. Kreuz auf sich nehmen, das heißt annehmen, woran das fromme Ego zugrunde geht. Annehmen, aufnehmen, woran ich gescheitert bin. Meinen eigenen Maßstab. Meinen Maßstab von christlichem Leben, christlichem Vorbild sein, christlicher Älteste sein, christliche Ehe führen. Ich bin gescheitert. Ich zerschelle an meinem eigenen frommen Anspruch, wie ich als Christ zu leben hätte. Und ich finde mich in guter Gesellschaft. Paulus. Das, was ich nicht will, das tue ich. Ja, am Ende sind es nicht unsere guten Werke vor der Welt, sondern wie wir mit Schuld und Zerbruch umgehen. Darum lade ich ein, am Kreuz, unters Kreuz, im Zerbruch, sich zu Christus zu stellen, nicht wegzugehen, herzukommen. Und wie er selber zu beten, vielleicht auch nicht anders beten zu können, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ans Kreuz. Leben unter dem Kreuz ist Leben im Vertrauen auf ihn. Leben unterm Kreuz ist Leben an seiner Seite, ein Leben aus Erlösung. Leben unterm Kreuz ist ein Leben in Versöhnung mit Gott, mit Menschen und mir selbst. Leben unterm Kreuz macht barmherzig, hört auf, Forderungen zu stellen nach der Rechtgläubigkeit der eigenen und der anderen. Wenn das geschieht, wenn Rechtgläubigkeit zerbricht, muss das nicht das Ende des Glaubens sein, sondern es darf der Neuanfang sein. So lade ich ein, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Christus zu folgen. Das folgende Lied gehört noch zu unserem Text sozusagen dazu, zwischen Himmel und Erde, bevor wir es hören oder vielleicht auch mitsingen, lade ich ein zu einer kurzen Gebetsgemeinschaft.